Du sagst, du probierst im Jahr 600 Weine. Wie kann man sich das vorstellen, dass du 600 Weine verkostet hast?
Nein, nein, ich probiere 6000 Weine.
Aber du bewertest für die Zeitung?
Ich bewerte für die Schweizer Weinzeitung ungefähr plus minus in dem Bereich. Ich gehe in der Südsteiermark zum Beispiel gerne in die Weinbank, auch wenn ich mit dem Christian Zach weingeschmacklich überhaupt nichts gemeinsam habe und die Weine, die er mir serviert, mir wirklich überhaupt nicht schmecken. Aber ich finde, es hat einmal ein ehemaliger Kunde von mir gesagt, man muss seine Feinde kennen und ich koste es auch gern. Und es kann ja passieren, dass ich überrascht werde. Die Leute sind wieder offener. Man schaut sie wieder mehr Dinge an. Es wird nicht mehr so in Schubladen gedacht, wie es eine Zeit lang war. Und man ist wieder offener, auch andere Dinge zu probieren. Der Wein hält noch 30 Jahre. Aber es ist kein Verbrechen, ihn jetzt zu trinken.
Aber woher weißt du, dass der Wein 30 Jahre hält?
Ich sag das jetzt einmal.
Passt, okay.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel. Der Kalk- und Kegel-Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Und weil wir Bier genauso lieben wie Wein, ein großes Danke an unseren zweiten Podcast-Partner, das Stiegelgut Wildshut, Österreichs erstes Biergut, in dem Kreislaufwirtschaft und Genuss eins werden. Oho. Gesendet aus dem So Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Herzlich willkommen, meine Lieben, beim Kalk und Kegel Podcast Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelerie, Wahnsinn. Wir sind heute wieder im So Vienna, heute im 7. Stock genau genommen, in einem der schönen hellen Zimmer, mit Ausblick heute wieder in den Prater, den ich immer erwähne und nicht so oft erwähnen sollte. Und heute zu Gast habe ich einen der renommiertesten Weinexperten des Landes. Lieber Hans Martin, herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist. Du bist Portfolio-Manager bei Kracher, bist absoluter Experte, was das Bordeaux angeht. Es gibt wenig Leute, du bist gar keinen, der so viel und regelmäßig Bordeaux verkostet wie du. Und ihr seid sicher führender Importeur, was Weine aus Übersee angeht.
Ja, da will ich wenig widersprechen. Generell liegt unser Schwerpunkt bei kalifornischen Weinen und Bordeaux-Weinen. Wobei bei Kalifornien da Alois Kracher schon den Grundstein gelegt hat, also Sine qua non, Manfred Krankel war eines der ersten Weingüter, die Kracher importiert hat. Später ist dann Kungsgard dazugekommen, Harlan Estate, Bryant Family und so weiter. Also als ich vor 9 Jahren bei Kracher begonnen habe, habe ich eigentlich diesen Strang vertieft und weitergeführt, weil persönlich eben neben Bordeaux, Kalifornien meine große Weinliebe ist. Und Bordeaux hat es so ein bisschen gegeben bei Kracher. Das ist aber eigentlich meine Hauptliebe, wenn man das so sagen möchte. Und da haben wir begonnen, uns mit Bordeaux zu beschäftigen, meine Kontakte in Bordeaux zu nutzen. Ich glaube, wir sind heute relativ weit vorne dabei. Also der größte, beste, das sind immer so schwierige Begriffe. Aber wir sind, glaube ich, ganz gut vorne dabei. Und ob ich der Beste bin, das würde ich jetzt auch nicht behaupten, aber ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema. Ich reise zwischen 4 und 8 Mal im Jahr nach Bordeaux und ich hoffe, dass ich mich dann doch ein bisschen damit auskenne. Weil sonst wäre es ein bisschen schade.
Absolut, also wenn die Reisen für die Katz. Aber wie wichtig ist es allgemein, in solche Regionen zu reisen?
Ich glaube, es ist immer wichtig für jeden Weinhändler, für jeden Weinimporteur, dass man seine Lieferanten, seine Winzer kennt, dass man die Plätze kennt, die Weingärten, die Gegebenheiten, die Personen. Ich finde, der Weinhandel ist nach wie vor ein People's Business. Das ist sehr wichtig. Es ist nicht 100%ig erforderlich. Ich glaube, man kann auch ganz gut mit Wein handeln, wenn man nicht die Weingüter besucht hat. Aber ich glaube, es ist leichter. Es ist aber auch ganz wichtig, als Weinhändler, und da muss ich ein bisschen auf einen Podcast eingehen, was du mit einem Kollegen getätigt hast. Ich glaube, als Weinhändler ist es sehr wichtig, Partner des Weinguts zu sein, was man repräsentiert. Aber es ist mindestens genauso wichtig, dass man auch seinen Kunden gegenüber die Qualität wahrt. Das ist für mich mindestens genauso wichtig. Also als Weinhändler sind wir dazu da, die besten Weingüter nach Österreich zu bringen und sie mit den besten Kunden zu connecten. Wir sind aber auch dazu da, den Kunden das Bestmögliche anzubieten. Mhm. Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, wir stehen zu unseren Weingütern, aber ich kann nie sagen, ein Weingut ist 100% safe. Ich muss immer einen Qualitätsanspruch stellen. Und bei Wein haben wir jedes Jahr einen neuen Jahrgang, jedes Jahr Herausforderungen. Und das darf man als Weinhändler nicht vergessen. Man muss und man soll gegenüber seinen Lieferanten loyal sein, aber man darf nie eine gewisse kritische Haltung vergessen, weil das sind wir unseren Kunden schuldig.
Also nicht alles absegnen und sagen, es ist das Beste.
Man kommt ein bisschen in diese Versuchung und ich bin ja quasi, wenn ich in Bordeaux bin, stelle ich mir immer vor, ich bin Weinhändler, der für einen Winzer arbeitet und nebenbei als Journalist in der Schweiz schreibt. Also quasi, you name it, I do it in der Weinbranche. Und mit diesen vielen verschiedenen Tätigkeiten ist es auch ganz wichtig, dass man transparent ist und dass man eben darauf achtet, weder in die eine noch in die andere Richtung voreingenommen zu sein. Also eine gewisse kritische Haltung sollte man sich bewahren.
Immer richtig.
Weil es ist natürlich so, wenn du jetzt beim Weingut bist und dann sitzt du zum Beispiel bei Senja in Chile im Aconcagua Valley und kostest 10 Jahrgänge im Weingarten mit einem Ausblick. Das ist natürlich beeindruckend und man kommt,
aber auch beeinflussend.
Man kommt in die Versuchung, das alles ein bisschen durch die rosa Brille zu sehen, aber man sollte sich ein bisschen eine kritische Haltung bewahren und ich würde nie einem Lieferanten sagen, wie er seinen Wein besser macht. Also das finde ich immer absurd, wenn Leute sagen, du müsstest den Wein so und so machen, dass er besser wird. Aber ich möchte schon mit meinen Lieferanten konstruktiv mich unterhalten und wenn es für mich in eine falsche Richtung geht, dann das auch anmerken, also nichts ist sakrosankt. Also man muss irgendwo sagen, ich stehe zu meinem Lieferanten, aber es ist auch ganz wichtig, dass ich meinem Kunden die bestmögliche Qualität liefere.
Absolut, und den Markt zu verstehen. Kurz mal für alle Zuhörer. Die meisten Zuhörer kennen Kracher, natürlich der legendäre Süßwein aus dem Burgenland. Aber wir reden jetzt von Kracher Fine Wine. Was ist Kracher Fine Wine?
Kracher Fine Wine kennen manche noch als Fine Wine Trade GmbH. Wurde Ende der 90er gegründet, aus der Idee, Alois Kracher ist quasi Mitte der 90er world famous geworden mit seinen Punkten, Auszeichnungen und hat damals auch viele Freunde in der internationalen Weinbranche gefunden. Die Familie Gantenbein ist so ein Kontakt seit damals, Sine qua non, Manfred Krankl, Ernie Losen, Egon Müller und so weiter und hat eben begonnen, Weine zu importieren, weil damals der österreichische Weinmarkt noch sehr eng
händlerarm
war. Also gab wenig Händler. Muss man ja vorstellen, das sind ja Zeiten vor EU-Beitritt. Also da hat es ja auch noch Wechselkurse gegeben und einfach mehr Handelshindernisse. Und er hat aber eben begonnen, Weingüter zu importieren aus Freundschaft, aber natürlich auch aus einem geschäftlichen Sinn, weil er wusste, mit Süßwein hast du ja eine große Wetterabhängigkeit. Und bis jetzt ist es Gott sei Dank immer sehr gut verlaufen. Aber natürlich gibt es Jahrgänge, wo du weniger Menge hast. Und wenn du dann ein zweites Einkommen hast, ist das nicht schlecht.
Mehrere Standbeine.
Und natürlich musst du dir vorstellen, ich habe den Alois 1998 kennengelernt. Und
gerade mal 15 Jahren, dass man das erwähnen darf.
Und naja, weil in einer Tourismusschule Praktikum machen dürfen.
Natürlich.
Und der Kracher war damals auch in allen Restaurants präsent, weil alle Österreicher waren stolz drauf, dass sie diesen international erfolgreichen Winzer.
Merkt man jetzt immer noch an der älteren Generation. An der älteren Generation vor allem, finde ich.
Wirkt auch heute noch nach. Und natürlich hatte er damals auch den Zugang, diese Weine in die Top-Restaurants in Österreich zu platzieren. Und man muss ganz ehrlich sagen, Anfang der 2000er war es in Österreich leichter, einen Krankl im Restaurant zum Trinken als in Los Angeles.
Ja, die Zeiten haben sich geändert.
Wir haben meinen ersten Sine qua non um 450 Schilling in der großen Pause von meinem jetzigen Chef gekauft.
Im Rauchhof. Kann jeder mal nachrechnen, wie viel 450 Schilling sind. Das waren andere Zeiten. Wir haben es vorher im Vorgespräch ein bisschen schon debattiert. Der Trend auch, wo es hingeht, der Trend, wie du Wein trinken angefangen hast oder explizit Wein zum Trinken angefangen hast. Anfang der 2000er war alles noch im Verhältnis sehr erschwinglich und wurde auch viel getrunken. Siehst du, dass jetzt weniger getrunken wird auf diesem Level oder von diesen Weinen oder
Also ich glaube, es wird heute, und ich kann nur speziell von Wien sprechen, mehr denn je in dieser Kategorie getrunken. Es ist fast erschütternd, welche Mengen an High-End- und Top-Weinen in Wien von Sammlern Gott sei Dank getrunken werden. Also wir sind da immer noch in einer tollen Situation teilweise. Was sich verändert hat, als ich vor über 20 Jahren begonnen habe, hat man in Wien zu einer Romane-Conti-Verkostung mit Essen gehen können und das hat kostet 500 Euro. Und das war viel Geld. Es war nicht wenig Geld, aber es war leistbar. Mit Urlaubsgeld oder so kann man sagen.
Ja, wenn man es leisten möchte,
kann man sich das leisten.
Der andere kauft sich eine Tasche.
Heute gibt es die Verkostungen nicht mehr um diesen Preis, weil sich der Marktpreis so gesteigert hat. Und es ist einfach viel schwieriger, Verkostungen um diese Preise zu kalkulieren. Und es gibt auch nicht mehr die Anbieter, die das machen. Es gibt aber in Ostösterreich, und da kenne ich mich am besten aus von meinem Business, einige Sammler, die gesammelt haben, die Weine haben und die machen die Weine Gott sei Dank auch auf. Und da bin ich auch sehr dankbar, weil das auch mir die Möglichkeit gibt, diese Weine zu verkosten oder nicht nur zu verkosten, sondern auch zu trinken. Aber was sich natürlich massiv ändert, die klassischen Sammler werden immer älter, kaufen immer weniger und jetzt böse gesagt sterben weg. Aber es kommt nicht dasselbe wie danach. Die nächste Generation hat einen anderen Zugang zu Wein. Die kauft sich nicht kistenweise Wein. Also ich habe Stammkunden, die sind 70 plus, für die ist eine Kiste 12 Flaschen. Weil a case is a case.
Ja.
Und eine case ist überall auf der Welt 12 Flaschen. Das ist so. Wenn ich sage, 6 Flaschen, sage ich, na, 12, Kiste. So wie sie
ist. Absolut.
Und viele jüngere Sammler, auch wenn sie sich es leisten können,
wenn wir sind jünger,
sage ich jetzt, zwischen 30 und 45.
Ja.
Aber die sagen halt eher, ich trinke gerne eine geile Flasche im Restaurant oder ich gehe zu einem der Altweinhändler oder ich gehe ins Internet oder ich gehe zu einer Auktion und ich kaufe mir das, was ich will. Und da, dieses Verhalten hat sich eben dramatisch geändert.
Nachdem man übers Internet ja alles verfügbar hat, scheinbar.
Theoretisch
scheinbar,
findet man ja alles. Ob's dann
der Preis ist halt anderer, aber es ist natürlich weggegangen von dem, man muss damals noch was kaufen müssen, das war es daheim, da gab es die Möglichkeit, nicht einfach das so zu erwerben. Und wie du sagst, die Leute gehen ins Restaurant. Auch als Sammler, wie du sagst, große Weinsammler, die Weine aufmachen, hat es in den letzten 20 Jahren Entwicklung gegeben von in Restaurants aufmachen, wie du gesagt hast, es gab Romani Conti Vertikalen
regelmäßig. Also man muss sagen, das war eine spezielle Situation vor 20 Jahren in Wien. Da hat es zwei Weinhändler gegeben. Einer davon war eigentlich U-Bahn-Fahrer und hat nebenbei mit Wein gehandelt. Und der hat wahnsinnig tolle Verkostungen gemacht, war leider auch nicht so wirtschaftlich, was für ihn leider dann nicht so gut geendet hat. Aber wir haben 82er Bordeaux-Verkostungen, 90er Bordeaux. Das hat er erst gegeben. Das war kein Ding.
Aber war das damals mehr öffentlich? Hat sich das verändert?
Es war öffentlich, es ist ausgeschrieben worden. Es war natürlich immer ein bisschen so ein Inner Circle. Es war immer ein bisschen Gruppen. Aber jetzt, wenn du bereit warst, Summe X zu bezahlen, die nach heutigem Maßstab wenig ist, aber damals auch
viel
nicht
gelber.
Zu wenig war, dann war es möglich. Also man muss sagen, damals hat das Coburg aufgesperrt. Am Anfang haben sie in Coburg nicht gewusst, was die Amerikaner wirklich wert sind. Da hat man am 85er Grove den ersten Parker 100 Wein in Wien um 150 Euro im Restaurant getrunken.
Hat sich das, glaubst du, auch verändert, dass Kalkulationen in Restaurants sich verändert haben?
Teilweise haben sich die Kalkulationen verändert, teilweise hat sich der Markt nach oben verändert und es ist natürlich legitim, dass ich als Besitzer sage, auch wenn ich den Wein damals um 500 Schilling eingekauft habe, wenn der heutige Marktpreis 500 Euro ist, dann muss ich mich an dem orientieren. Und in der Gastronomie sieht man ja, ich glaube, es gibt zwei Wege, die einen kalkulieren hoch und verkaufen mäßig viel und die anderen kalkulieren relativ niedrig und verkaufen eher viel. Und da muss jeder entscheiden, wie er das machen will.
Wo gehst du gerne Wein trinken hin? Wenn wir schon ein Thema
sind? Also mein absolutes Lieblingslokal, weiß gar jeder, ist die Dankbarkeit in Bodersdorf. Hat auch eine tolle Weinkarte, die auch zu einem sehr guten Teil von uns ausgestattet ist. Da bin ich fast jeden Sonntag, da bin ich sehr, sehr gerne. Ich gehe in Wien sehr, sehr gerne ins Resnicek, auch wenn ich den Simon sehr schätze. Ich gehe im Burgenland gern zum Fröhlichen Arbeiter. Eins der besten Cordon Bleu. Eine tolle Weinkarte, auch von unserem Mitbewerber gestaltet. Auch. Aber ich sage ihm dann, kauf bitte das von unserem Mitbewerber, weil das dann gehe gern. Habe ich kein Problem.
Also du sagst Restaurant schon, was ja. bei den Kollegen kaufen müssen.
Nein, ich sag ihm nur, ich dass empfehle. Ich das trinken würde.
Ich empfehle
Wenn er das
es.
Kaufen würde, würde ich es trinken.
Das ist schön formuliert. Ja,
ich gehe in der Südsteiermark zum Beispiel gerne in die Weinbank, auch wenn ich mit dem Christian Zach weingeschmacklich überhaupt nichts gemeinsam habe und die Weine, die er mir serviert, mir wirklich überhaupt nicht schmecken. Aber ich finde, es hat einmal ein ehemaliger Kunde von mir gesagt, man muss seine Feinde kennen. Und ich koste es ja gern. Und es kann ja passieren, dass ich überrascht werde. Und der Christian hat eine spannende Weinkarte, leider kein Bordeaux, aber das ist eben seine Ansicht. Aber er hat einige spannende Weine, die auch mir schmecken und deswegen gehe ich dort gern hin. Ich gehe gern ins Herbeck, zum Michi Kantor.
Siehst du das als Trend, dass man auf Bordeaux verzichtet?
Das war ein Trend. Definitiv, das war cool. Bordeaux-Bashing hat Spaß gemacht, war leicht. Bordeaux ist so groß, da hat jeder gesagt, den tun wir eh nicht weh. Auf die können wir schimpfen. Bordeaux hält das aus, ob wir das jetzt machen oder nicht, das ist ja wurscht.
Das war circa wann, 2015 bis 2020 circa, oder?
Ja, ich würde sagen, so ab den
10er Jahren,
weil 2009, 2010 war in der Subskription sehr teuer, da hat sich dann schon Widerstand geregt und da war das auch cool und da sind ja auch viele andere Dinge aufgekommen, da ist die Naturweinszene aufgekommen und Bordeaux ist groß und es ist immer einfach, gegen etwas Großes zu sein, das ist leicht. Ich finde das auch zu einem gewissen Teil okay, es gibt Lokale, die haben halt nur Naturwein, sage ich, es ist völlig okay, da gehe ich halt seltener hin. Jeder kann ja entscheiden, was er macht. Und dazu stehe ich, wenn jemand ein guter Sommelier sein möchte oder wenn jemand eine gute Weinkarte haben möchte, dann finde ich, gehört Bordeaux auch irgendwo dazu. Und Bordeaux hat jetzt immer noch knapp 100.000 Hektar. Es ist ja nicht alles gleich in Bordeaux. Du findest ja von bis, ich war jetzt im Jänner mit einem Grolser Spitzenwinzer in Bordeaux, der war schockiert, dass dort mehr Amphoren gegeben hat als in ganz Grols.
Also du siehst eine Entwicklung in Bordeaux auch in die Richtung Amphoren, Naturwein.
Du siehst Naturwein, das ist immer so, was heißt
was Naturwein? Was ist Naturwein?
Aber du siehst,
jede Folge das Thema.
Du siehst in Bordeaux eine Entwicklung oder eine Weiterentwicklung, würde ich sagen. Also es werden andere Behältnisse verwendet. Du findest Foudre, du findest Amphoren, du findest größere Holzfässer. Es wird weniger extrahiert. Es gibt mehr Parzellenvinifikation, es gibt Lagenweine. Es tut sich wahnsinnig viel. Und das ist ja gut so. Also ich glaube, jedes gute Weinbaugebiet braucht eine gewisse Evolution. Muss nicht immer gleich Revolution sein, aber Evolution. Und es tut sich wahnsinnig viel. Und wenn man sich dafür interessiert und damit beschäftigt, dann sieht man das auch. Und ich habe ein Gespräch mit einem Spitzensommelier gehabt und der hat gesagt, ja, aber das Trinkverhalten der Kunden oder der Kundengeschmack hat sich ja auch verändert. Habe ich gesagt, ja, das stimmt schon und das wird es immer geben, aber auch in Bordeaux hat sich der Geschmack verändert. Das, was ich da vorwirf, du hast geschaut, dass du den 125. Überraschungswein aus dem Jura findest, aber aus Bordeaux, einem der größten Qualitätsweinbaugebiete der Welt, mit dem hast du dich gar nicht mehr beschäftigt. Und dort könntest du genauso spannende Weine finden. Das ist das, was ich da vorwirf. Ich wirf dir nicht vor, dass du dich mit Jura oder mit anderen Gebieten beschäftigst. Das ist ja cool, wir brauchen Neues. Es muss interessante Dinge geben. Aber wenn ich ein großes Gebiet abkanzle als schlecht und mich aber nicht damit beschäftige, obwohl es dort auch spannende Dinge gibt, das finde ich ist eine Fehlentwicklung.
Es ist absolut richtig. Also ich habe das auch miterleben dürfen in letzter Zeit. Also ich bin jetzt nicht so lange in der Branche wie du. Das ist unser Jahrzehnt, das uns trennt. Aber es ist eine gewisse Entwicklung da absolut da. Also auch zum Biodynamischen. Also ich bin ein ganz großer Ponté-Cané-Fan. Aber bevor wir jetzt weiter über Bordeaux reden, jetzt sollten wir irgendwas trinken. Danke an unseren Schaumweinpartner, Schaumweinkonto. Wir probieren nämlich auch jetzt was ganz Neues, nämlich das ist Schaumwein aus Großbritannien. Süden Großbritanniens, Headingley heißt das Ganze. Ist ein Blanc de Blanc, reinzeitiger Chardonnay aus 2015. Hat 3 Gramm Dosage, war 60 Monate auf der Hefe.
Bin ich sehr gespannt.
Ich auch.
UK Schaumwein kann durchaus sehr, sehr positiv überraschen.
Danke dir. So, bitte gerne.
Mhm.
So, oder? Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Schön, dass wir ausführlich über Trend und ehemalige Trendregionen sprechen.
Gerne, gerne. Wenn man denkt, englischer Schaumwein ist ja jetzt auch schon bald
aber da
15 Jahre eine Hoffnungsregion.
Wie siehst du da Entwicklung? Wie schmeckt es dir ganz gut? Sehr gut.
Ich finde das ein sehr gutes Produkt. Ich finde, die englischen Schaumweine sind sehr gut. Sie haben auch ihren Preis.
Absolut.
Ist auch okay. Aber um einen educated guess zu machen, trinke ich und verkoste ich zu wenig englische Schaumweine. Ich habe immer diesen Night Timber, den Klassiker, immer wieder. Aber
ja, Hettingley gibt es seit 2008 erst. Also es ist nicht gerade die riesig lange Geschichte. Aber das ist wirklich gut anspruchsvoll, reife gelbe Frucht und wunderbar hefig.
So nach so 17 Jahre.
Ja, voll. Aber zur Frucht dann haben sie das geerntet.
Ja.
Sehr gelungen. Also ich habe das auch schon nicht gelungen getrunken, muss ich sagen.
Schau, und genau das ist das Wichtige. Du hast gesagt, nicht gelungen. Das heißt ja nicht, dass die Leute schlecht sind, aber man muss sich mit den Produzenten auseinandersetzen und man muss seinen Qualitätsstandard setzen. Nur weil das jetzt neu und aus England ist, ist es nicht automatisch gut.
Ja, ist ganz wichtig. Weil
also man muss sich schon noch damit auseinandersetzen und speziell Weingüter in der Startphase, da gibt es ein Auf und Ab. Also das ist halt so. Und das muss man aber auch austarieren, ausbalancieren und man kann nicht sagen, es ist uneingeschränkt gut. Genauso das, was mir auch ein bisschen stört, wenn man sagt, alles was klein ist, ist gut und alles was groß ist, ist schlecht.
Ja, das ist ein bisschen so dieses, ich willst du das gelten, dann mach dich selten. Alles was irgendwie rar ist, ist dann automatisch gleich super.
Ja, ja, aber
so haben wir, also leben wir gerade in der Zeit. Also alles.
Ja, ja, aber für mich, die Wahrheit ist im Glas. Also entweder ist gut oder.
Aber ist es dann auch im Auge des Betrachters wieder, wenn die Wahrheit im Glas ist, wer es verkostet?
Natürlich ist es immer diese Frage, aber ich bin ja auch Journalist und ich bin ja auch Weinbewerter und in diesem Sinn versuche ich ja auch eine gewisse Objektivität an den Tag zu legen, wobei man ganz klipp und klar sagen muss, Wein ist immer subjektiv.
Ja.
Also man kann das nicht 100% objektivieren. Aber trotzdem, die Wahrheit liegt im Glas. Und ich habe, wie viele wissen, eine sehr klare Meinung zu Weinen. Ich kann die ja sehr klar formulieren. Aber ich habe auch kein Problem, mich eines Besseren belehren zu lassen. Und eine meiner Lieblingssituationen ist, wo ich beim Willi Schlögl eingeladen war. Und er schenkt mir einen Wein blind ein und ich habe gesagt, das ist wirklich toll, das ist Weltklasse, das schmeckt mir wahnsinnig gut. Und er sagt, na super, du schimpfst über das Weingut immer, du sagst, das schmeckt er nicht und das ist ein Schaß. Und sage, ja Willi, es hilft nichts, das ist da jetzt im Glas und das ist gut. Will ich jetzt meine Meinung ändern, das bringt ja nichts, das ist im Glas und das ist gut. Dann aufgelöst, was es ist und ich habe gesagt, ja, ist trotzdem sehr gut.
Ja.
Und früher war es eh gut.
Was war es?
Ist egal.
Nein, das interessiert uns jetzt schon alle. Was war das für Weingut?
Nein, kann ich sagen, es war Matassa.
Okay.
Und ich war ein großer Matassa-Fan und als der Willi Schlögl und ich gemeinsam bei Wein & Co. gearbeitet haben, vor 15 Jahren, sind wir immer wieder am Nachmittag in der Pause zum Ungar und Klein gegangen und haben eine Flasche Matassa getrunken.
Cool.
Und ich habe das wirklich gerne getrunken und das hat sich dann verändert.
Weiß oder rot?
Beides.
Beides.
Aber mehr rot, muss ich sagen, war beides und das hat sich dann verändert und ist halt nicht mehr meines. Er hat seine Fans und das ist auch gut für die und das passt, und das ist halt nicht meins. Aber wir haben viel, also wir haben das wirklich oft, also mehrmals im Monat getrunken, weil es hat ja keiner kennt damals.
War dieser Wein, den du blind bekommen hast, ein weißer oder ein roter?
Es war ein weißer in dem Fall.
Haben wahrscheinlich gereift? Oder eher
es
jung?
War ein halbwegs gereift, aber es war aus einer Zeit, als noch Schwefel verwendet wurde und als es noch konventioneller gemacht
wurde. Matassa Weiß reif schon getrunken, so zwischen 2000 und 2010, das hat mich fliegen gelassen.
Ja.
Also es war
aber ich habe da kein Problem zu sagen, dass das gut ist. Also es, wie gesagt,
großartig.
Und da muss ich ja sagen, ob ich den Winzer jetzt mag oder nicht, die Wahrheit ist im Glas.
Thema Wein und Co. Also in Wien, vor allem von mir auf, ich bin ja aus dem Westen, jeder in der Branche war beim Wein & Co. Aber du warst ja wirklich maßgeblich beim Wein & Co. Du warst ja von 2002.
Ich war nicht maßgeblich, ich war lange dort, weil ich nichts Besseres gefunden habe. Könnte man jetzt böse sagen.
Sagst du, es hat wenig Weinhändler gegeben.
Aber ich habe dort gleich nach der Matura-Reise begonnen und es war einfach eine geile Zeit. Wien hat pulsiert, Wein war auf einmal cool. Die ganzen Winzer haben ihre Kinder nach Wien auf die BOKU studieren geschickt. Die waren ja teilweise auf der BOKU, aber mehr bei uns, bei Wein & Co. Wir waren eine junge, motivierte Truppe. Wir haben ein geiles Sortiment gehabt. Weil wir vorher geredet haben, das war eine Zeit, wo ein Romane Conti La Tâche im Regal gelegen ist.
Ja.
Den konnte man kaufen. Ja. Mit Mitarbeiterrabatt. Es war einfach eine andere Zeit.
Es war aber eine andere Zeit vielleicht, weil Burgund, aber auch nicht diesen Hype hatte, den es jetzt hatte.
Ja, es waren viele Dinge. Es war, wenn du den roten Rajas gekauft hast, hast du den weißen dazu geschenkt gekriegt. Es war eine andere Zeit.
Das war nicht immer so.
Du hast Clos Rougeard im Pub Clément 50 Euro getrunken. Das war halt diese Zeit und das war auch super geil und ich bin ewig dankbar, dass wir diese Zeit hatten und so sind wir sozialisiert worden und so sind wir zu dem Ganzen gekommen. Der Willi und ich waren sehr, sehr früh bei dem ganzen Blaufränkisch Thema dabei, weil wir eben den Roland Welich kennt haben, den Christoph Wachter, den Reini Grutzler, den Hannes Schuster und den Uwe Schiefer und viele andere.
Aber Christoph hat ja, muss ich fast sagen, eigentlich dann später erst angefangen. Also wir reden ja von 2002 bis 2016 und Christoph macht ja noch gar nicht so lange Wein.
Ja, aber zum Beispiel 2009 ist der erste Jahrgang, den ich von Christoph gekauft habe.
Ja.
Oder 2008 Feine Töne zum Beispiel. Aber ich sage nur, das war halt diese Zeit und die war cool und es hat ja nur Wein und Co. gegeben. Das ist natürlich jetzt übertrieben gesagt, das hat immer kleine Winotheken und so. Aber also jetzt ein Weinhändler, der jemanden engagiert hat, das, wo man arbeiten hat können, war Wein und Co.
Ja, voll.
Es hat eine Winothek St. Stephan gegeben, es hat Meindl am Graben und so gegeben, aber die haben jetzt nicht so en masse Leute gesucht. Die haben ab und zu wen eingestellt und das war.
Und das war das Konzept
das
damals
auch.
Das
war vielleicht auch noch eher dieses Oldschool-Weinhandel und Wein und Co. Heinz Kammerer, die Modernisierung oder die Demokratisierung des Weinmarkts, das war schon cool. Also wir haben nicht wahnsinnig viel Geld verdient, aber wir haben Geld verdient. Und wir haben coole Sachen gehabt. Ich kann mich erinnern, an meinem zweiten Tag Mitarbeiterschulung mit Franz Reinhard Weninger und ich habe sein 2000er Syrah aus Ungarn getrunken, ist für mich halt immer noch einer der besten Weine, die er je gemacht hat. Und, ja. Dann haben wir einen Roque d'Anglan gehabt und dann einen Beaux Châteaux Sardin. Also wir hatten die Möglichkeit,
wirklich
coole, spannende, neue, arrivierte Weine zu probieren.
Weil es auch verfügbar war.
Oder
weil es ihr dazu geführt habt, dass es verfügbar ist, oder? Du warst ja auch
dann... hat es verfügbar gemacht und es war möglich, ja.
Und du durftest ja dann auch das Portfolio bei Wein & Co. leiten?
Na, ganz kurz, also ich war gegen Ende meiner Wein & Co. Laufbahn für knapp ein Jahr im Einkauf, habe da einige Dinge machen können, war Einkäufer für Frankreich und Neue Welt und es war wirklich super. Ich habe auch dann die Möglichkeit bekommen, zu Kracher Feinwein zu gehen. Und ich habe dann gesagt, nach jetzt 14,5 Jahren, entweder jetzt oder nie. Und nachdem ich den Gerhard Kracher schon sehr lange kenne und sie das einfach angeboten hat, habe ich dann damals den Schritt gewagt. Aber wie gesagt, diese Zeit von 2002 bis 2012, da hat sich wahnsinnig viel da. Da waren die jungen Winzer waren alle bei uns an die Bars und wir haben mit denen die besten Weine getrunken und blind verkostet und verglichen. Und
wie siehst du das jetzt?
Schau, früher hat der Chateau Margaux 199 Euro gekostet.
Ja.
Den haben wir einfach so getrunken, bevor wir ins Flex gegangen sind.
Zum Vorglühen. Margaux zum Vorglühen.
Und das ist halt heute anders. Aber heute ist eine andere Zeit, ist auch okay. Ich sage ja nicht, dass das jetzt gut oder
siehst
schlecht
du,
ist.
Wie siehst du das heutzutage? Was wird heutzutage getrunken? Was ist der Trend? Damals wurde alles probiert, es wurde alles verbet durchgetrunken. Wie siehst du es jetzt? Das ist eine Entwicklung auch von den WinzerInnen, dass die sagen, na, wir trinken nur noch das oder das oder?
Also Österreich ist sicher federführend im Bereich der Naturweinszene, im Bereich der Biodynamik.
Produzentinnen oder meinst du
Produzentinnen, im Konsum? Produzenten. Okay. Und da gibt's ganz viele tolle, gibt's aber auch leider viele Mitläufer. Also dadurch ist ja diese Kategorie so in Mitleidenschaft gezogen worden, weil die Spannweite von genial bis zu abstoßend relativ gut besetzt ist.
Ja.
In beide Richtungen. Ich sehe jetzt wieder mehr Offenheit. Also ich finde so, die letzten Jahre war sehr fokussiert, sehr Österreich, nur Natur, nur Biodynamik, nur Schubladendenken. Und das wird jetzt wieder offener. Die Leute interessieren sich für mehr Dinge. Ich meine, wir leben auch in der wahnsinnig glücklichen Zeit. Es gibt so viel gute Weine. Egal, ob man jetzt von Südafrika, Sizilien, Portugal, Es gibt so viel, es gibt wahnsinnig viel tolle Weine. Viele gute Produzenten gehen in eine biodynamische Richtung. Ist ja der neue Trend, ist ja, wir sind Bio, schreiben sie aber nicht drauf. Ist auch, auch spannend. Schockiert mich nicht so, weil ich ja der Verfechter bin, was im Glas ist, das zählt.
Ja.
Aber ich glaube,
das ist das klassische Wort eigentlich. Ja. Eigentlich bin ich Bio. Aber jetzt hat es halt leider so viel geregnet, das haben wir.
Also ich schreibe ja relativ viele Texte über Weingüter, speziell für die Schweizerische Weinzeitung, und quasi ein Standardsatz ist, arbeitet nach biologischen oder biodynamischen Vorgaben, lässt sich aber nicht zertifizieren, und die Weine sind ausgebaut in Stockinger Fässern. Also das ist quasi
ganz
wichtig. In jedem zweiten Artikel oder in jeder zweiten Presseaussendung drinnen. Das sind so die Schlagwörter der heutigen Zeit.
Ja.
Wie gesagt, ich glaube, die Leute werden wieder offener. Wir haben das jetzt auch gesehen bei unserem Workshop mit Kalk und Kegel über Bordeaux, wo dann doch auf zwei Sittings über 60 Leute waren, sich knapp 100 Leute angemeldet haben. Viele Leute, die ich jetzt persönlich gar nicht gekannt habe. Das sieht man, wie alt ich jetzt schon bin in der Branche und
absolut,
wo die Next Generation kommt. Und das Schöne war, die Leute sind gesessen und waren, glaube ich, durchaus auch Vorurteile da. Das Resümee war, Bordeaux kann mehr, als wir geglaubt hätten. Und das, glaube ich, ist, nur um das fertig zu sagen, das widerspiegelt ein bisschen den Zeitgeist. Die Leute sind wieder offener. Man schaut sie wieder mehr Dinge an. Es wird nicht mehr so in Schubladen gedacht, wie es eine Zeit lang war. Und man ist wieder offener, auch andere Dinge zu probieren.
Das ist absolut gut so und ist auch wichtig so. Dein guter Freund, der Willi Schlögl, ich durfte das auch in der Freundschaft lernen, da gibt's ja von den großen Naturweinen, die großen oder die ganze Naturweinbreite bis hin zu den besten Bordeaux. Und das war immer, ich finde das ein Qualitätsmerkmal, wenn eine Weinkarte so wie dort alle Register ziehen kann und nicht nur sich auf eines einschießt.
Absolut, das ist ja das Spannende. Und also was ja die wenigsten glauben, ich trinke auch immer wieder Naturwein und am Vorne, ich sage ja nicht, dass es mir schmeckt. Aber ich probiere es, versuche teilweise mit einem positiven Gedanken daran heranzugehen, habe auch schon den einen oder anderen Wein speziell im Restaurant getrunken, wo ich sage, zum Essen finde ich das gut.
Aber das hat sich auch entwickeln müssen, oder? Es war eine Entwicklung in der Steiermark da. Warum sind wir federführend bei Naturweinen? Weil auch eine Entwicklung. Du brauchst auch so eine alte Muster trinken, also alte.
Ja, aber was diese Steiermark-Entwicklung, das ist ja für mich schon wieder, ich kann mich erinnern, ich habe meine erste Amphorenweinverkostung 2003 gehabt, wo wir sie mit dem Thema beschäftigt haben. Da waren noch führende Komponenten der Naturweinszene bei Schloss Halbtouren. Und bei Schloss Halbtouren hat man gesagt, wir machen einen Pinot Noir wie in der Burgund, eine Rotwein-Cuvée wie in Bordeaux, einen Süßwein wie in Sauternes und einen Riesling wie an der Mosel.
Ja, das hat ziemlich funktioniert, oder? Stand jetzt.
Das war mal kurz. Waren damals keine schlechten Weine, aber die Leute, die das gemacht haben, sind heute federführend in die Naturweinbranche gewechselt. Das ist kein Vorwurf, aber es ist auch wichtig, die Entwicklung zu sehen,
okay,
was die Leute gemacht haben. Ich sage ja nicht, dass das schlecht ist, aber man darf nicht vergessen, ein Markus Altenburger, der halt wahnsinnig spannende Weine macht, war der Weingutsdirektor von Schloss Halbtouren. Das ist kein Vorwurf, nicht falsch verstehen. Aber es ist wichtig, dass man auch sieht, wie sich die Leute entwickeln.
Ja.
Und jeder von uns entwickelt.
Dass nicht auch jeder aufgestanden ist und gesagt hat, so mache ich das jetzt.
Mein erster toller Weißwein aus Österreich war Demet Sauvignon Blanc steirische Klassik.
Ja.
Mit 16 war für mich das Nonplusultra.
Boah, meiner war Jammerk Federspiel, kannst du erinnern? Was ist mit Jammerk eigentlich passiert?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Aber das war ja mal eines der berüchtigsten Weingüter.
Einer der großen Legenden.
Aus der Wachau.
Aus der Wachau. Aber unser Schwerpunkt ist auch internationaler Wein, deswegen bin ich da jetzt vielleicht der falsche
Ansprecher. Okay, das hat sich aber auch vor kurzem verändert. Also bei euch kriegt man keine österreichischen Weine.
Oh ja, wir haben österreichische Weine, aber der Schwerpunkt waren immer internationale Weine. Und man muss auch fairerweise sagen, es gibt tolle Spezialisten für österreichische Weingüter und dort gehen die Leute hin. Und genauso gehen aber die Leute zu uns wegen Bordeaux oder Kalifornien, obwohl man die Weine auch bei anderen Händlern kriegt. Ich glaube, jeder Händler hat so die Dinge, für die er steht. Und das ist auch gut so. Und das passt.
Amerika. Wie siehst du in diesem Jahr die Entwicklung Amerika? Es ist gerade eine sehr politische Debatte.
Es wird verhandelt. Und ich gehe davon aus, dass die Lobby rund um Frankreich und Italien sich durchsetzen wird und es werden keine Zölle auf Whisky kommen, so dass keine Zölle auf Wein kommen, weil einfach Wein volkswirtschaftlich zu wichtig ist für Italien und Frankreich.
Vor allem im Export
nach Amerika. Ja, es ist also für die ganze Branche.
Ja.
Es ist auch wichtig für Österreich und auch wichtig für Deutschland und Spanien. Aber speziell diese zwei Länder, für die ist es ganz, ganz wichtig. Und die werden sich da hoffentlich durchsetzen. Ich sage aber auch ganz ehrlich, noch, weil natürlich mit der Situation, dass Alkohol als schlecht gilt und auch mit diesem Trend gesund und so weiter, wird die Front immer dünner an Leuten, die sich auch dafür einsetzen. Weil irgendwann kann es so weit kommen, dass die Leute sagen, ist ja nur Alkohol, ist ja eh schlecht, ist eh besser, wenn es weniger Alkohol gibt. Ist eh, also noch haben wir das nicht,
ja,
aber die Gefahr ist da. Und noch ist Wein so ein wichtiges Kulturgut und auch so ein wichtiges Wirtschaftsgut in einigen Ländern, dass sich eine, also Lobby, dass sich eine Lobby dafür einsetzt.
Ja. Thema alkoholfrei oder böser Alkohol, wie siehst du da die Alternative gerade, die am Markt sind?
Ich sehe das relativ einfach. Also entweder trinke ich Wein oder ich trinke ein interessantes alkoholfreies Produkt. Ich brauche persönlich keinen entalkoholisierten Wein oder alkoholfreien Wein. Das ist für mich persönlich nicht spannend. Einige probiert. Also ich trinke einen Wein. Oder ich habe kein Problem mit einem Sparkling-Tee oder mit spannenden alkoholfreien Produkten, die aber als ein Produkt sind und nicht Wein nachmachen wollen. Das ist mein ganz klares Statement.
Ja, unterschreibe ich.
Und am Ende des Tages habe ich auch kein Problem mit einer Flasche guten Mineralwasser, am besten Juwiner aus Deutschkreuz oder Fürslauer.
Hast du den Wassersommelier gemacht?
Nein.
Nein.
Gar keinen Sommelier.
Gar keinen Sommelier? Nein.
War nur Speisenträger.
Genau, Speisenträger, aber das muss man kennen. Ja,
ich war so erfolgreicher Servicepraktikant, dass ich mal gedacht habe, ich gehe lieber im Weinhandel.
Sehr gut. Da gibt es welche, die waren bessere Sommeliers und ein bisschen Händler. Ich muss mir nur finden, was ich eigentlich kann.
Aber ich muss sagen, ich hab ein Praktikum beim Alain Weißgerber in der Blauen Gans damals noch gemacht. Und da wurde die Liebe zum Wein schon auch nochmal weiter intensiviert, weil damals waren so viele Top-Winzer dort essen und haben Weine mitgebracht. Das war auch eine sehr prägende Erfahrung.
Wir trinken Bordeaux.
Endlich.
Was haben wir da im Glas? Was
war denn? Im Glas ist Château Trop Blancmondeau aus Saint-Emilion, Jahrgang 2018.
Rechtes Bordeaux-Ufer.
Ist rechtes Ufer, völlig korrekt, aus Saint-Emilion. Und Trop Blancmondeau ist für mich ein Weingut, welches die Entwicklungen in Bordeaux sehr gut transportiert. Trop Blancmondeau kannte man für sehr extrahierte, sehr mächtige, sehr moderne Weine, quasi Textbook für Parkerization. Der 2010er hatte damals 16 Volumenprozent am Etikett, also eine bis dahin ungekannte Größe in Bordeaux.
Das wo ich sagen, inzwischen.
Wobei ich sagen muss, ich habe das en primeur, also aus dem Fass probiert und ich habe gesagt, it's too much for me. Aber beim 10 Years Later Testing musste ich dann schon sagen, es hat sich zusammengewachsen. Aber Trop Blancmondeau gehört mittlerweile einer Versicherung, die da ordentlich investiert haben. Und unter anderem arbeitet dort der ehemalige Sales Manager von Ligier Belair aus dem Burgund. Der Ferriol, ein ganz lieber Freund, der jetzt in Bordeaux lebt und auch hier im Winemaking mitarbeitet. Und Trop Blancmondeau macht jetzt viel elegantere Weine. Der Wein ist nicht mehr nur in Barrique ausgebaut, man verwendet auch Foudre. Ein für mich sehr interessanter Ansatz ist, man hat den Hektarertrag erhöht. Mhm. Also man hört ja oft, je niedriger der Hektarertrag, desto besser die Qualität und dass das ganz, ganz wichtig ist.
Kommt immer darauf an, was man produzieren möchte natürlich.
Ja.
Das muss man im Kontext immer sehen. Das ist ganz wichtig, wie du sagst.
Aber ich versuche, also Trop Blancmondeau hat ja gesagt, wir sind bekannt für unsere mega konzentrierten Weine und wir können sehr konzentrierten Wein machen auf unseren Weingärten. Aber wenn wir mehr Hektarertrag haben, dann können wir diesen Überschuss an Kraft ein bisschen besser aufteilen.
Ja.
Also es gibt durchaus auch Weinregionen, Weingüter, Weinbaugebiete, wo bis zu einem gewissen Grad mehr Hektarertrag auch positiv sein kann. Ja, du hast den Wein im Glas, also
zum Wohle.
Was sagst du?
Ich finde es schön, dass du sagst, mit der Extrahiertheit, ich finde, es immer noch ziemlich viel Druck hat. Also es hat immer noch ordentliche Wärme. Wir haben auch einen Jahrgang 2018, muss dazu sagen, sehr heißer Jahrgang in Bordeaux. Also überall sehr heißer Jahrgang, quer durch Europa. Aber
ich habe ja bewusst den Jahrgang gewählt, weil 2018 ist für mich ein kalifornischer Jahrgang. Und ich liebe ja Weine aus Kalifornien.
Das macht Sinn, absolut.
Und deswegen habe ich bewusst diesen Jahrgang gewählt, weil, aber ich finde, trotz der Opulenz und der Kraft, die der Wein hat, hat er viel mehr Saftigkeit, viel mehr Juiciness. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, die Saftigkeit, absolut. Ich denke, bei 15 muss ein Alkohol, aber dann gehe ich fast auf einen Sangiovese, weil er hat dann nur mehr Säure.
Ja, aber ich bin ja schon ein bisschen älter, als du so viel Säure verdaut.
Aber ich spare mir das beim Mineralwasser, ich nehme mir nur Stilles. Irgendwo muss ich die Kunst reinsparen. Nein, es hat eine Saftigkeit.
Ja.
Es hat eine konzentrierte Saftigkeit. Also es hat schon eine Konzentration, das muss man schon sagen, das braucht man jetzt nicht. Wir brauchen es jetzt leichter reden, wie es ist.
Nein, ich möchte den Wein auch nicht leicht reden und ich bin auch jemand, der de facto fast nie auf den Alkoholgehalt schaut. Weil die Frage ist, ist der Wein balanciert?
Absolut.
Oder nicht. Und ich finde die Debatte extrem verlogen, wenn man dann bei Bordeaux darüber spricht, dass er 14,5, 15 in den ganz heißen Jahren 15,5 hat, aber der klassische Rinaldi oder der klassische Bartolo Mascarella darf seine 14,5, 15 am Etikett stehen haben.
Da sehe ich aber einen kleinen Unterschied, finde ich, weil in den 90ern hatte das Barolo auch schon 14 Alkohol und das Bordeaux nicht.
Das stimmt nicht, das ist immer nur so kommuniziert worden. Aber wenn okay. man damals schon genau hingeschaut hätte, dann hätte man das auch, wenn man will, in Bordeaux finden. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir in Österreich sind ja in Bordeaux links. Wir verbinden mit Bordeaux links. Für uns gibt es Lansparche, für uns gibt es Mouton Rothschild, für uns gibt es
Lafitte. Wir müssen nur kurz für die Zuhörer erklären, was jetzt links und rechts in Bordeaux heißt. Also wir reden rechts, wir trinken gerade Saint-Emilion, Merlot dominiert. Genau. Linkes Bordeaux-Ufer
ist Cabernet Sauvignon dominiert. Und das linke Ufer, der Cabernet Sauvignon, ist im Alkohol eigentlich fast immer moderater. Also wenn man beim linken Ufer von 13,5 spricht, dann ist es dort schon relativ
ja.
viel Alkohol. Also du wirst am linken Ufer Cabernets mit 14 eher selten finden. Der Merlot ist aber eine Rebsorte, die mehr
und die Reife Alkohol braucht.
Aufbauen kann, gar nicht die Reife braucht, aber die einfach die Reife hat und mit der Klimaerwärmung die Reife bekommt. Aber ich finde, der Wein ist dicht, der Wein ist kraftvoll, aber er ist nicht brandig und er hat eine Frische.
Die Frische ist ganz wichtig, aber ja. wo kommt die Frische ja. in dem Fall her?
Ist das die Frische kommt daher, dass weniger neues Holz verwendet wird, dass höherer Ertrag ist, weil das gibt dann doch ein bisschen mehr Säure, ein bisschen mehr Frische, eben auch weniger Extraktion. Also man möchte den Wein nicht übervinifizieren. Und was ich spannend finde, ist, der Wein hält noch 30 Jahre. Aber es ist kein Verbrechen, ihn jetzt zu trinken.
Aber woher weißt du, dass der Wein 30 Jahre hält?
Ich sag das jetzt einmal.
Passt, okay.
warum sage ich das? Als ich in der Weinbranche begonnen habe, ist der Jahrgang 2000 auf den Markt gekommen. Und das war ein sehr gehypter Jahrgang, Millenniumsjahrgang, warmer Jahrgang, wo man aber auch gesagt hat, die Weine werden nicht halten, weil...
Ich glaube, er ist immer noch verschlossen.
Es kommt darauf an, aber die 2000er sind immer noch gut.
Ja.
Und die 82er, die habe ich nicht aus dem Fass gekostet, aber die 82er habe ich eben nach 20 Jahren gekostet, oder nicht gekostet, getrunken. Und die Weine haben gehalten. Nicht alle, aber die besten. Und deswegen glaube ich schon auch, dass die neuen Weine diese 20, 30, 40 Jahre halten. Ob sie 50, 60, 100, da lege ich die Hand nicht ins Feuer. Das kann man diskutieren. Aber ich denke, wenn es 40 Jahre halten, ist auch nicht so schlecht.
Ja, ich bin gespannt. Wir können uns gerne 40 Jahre nochmal zusammensetzen. Das sind wir noch nicht bei 100, wir zwei. Also das geht sich locker aus mit unserem gesunden Lebensstil. Also ich finde das ein bisschen kritisch. Ich bin gespannt, wie das entwickelt wirklich, also wie das in der Reife geht. Aber ich finde es auch positiv, dass man gewisse Weine einfach auch jetzt schon trinken kann.
Also aber siehst, das soll ja getrunken werden. Das finde ich ja gut, dass du das kritisch siehst, weil Na. Das habe ich ganz am Anfang gesagt, bei aller Euphorie, und ich bin sicher jemand, der für Bordeaux sehr euphorisch ist, muss man immer ein bisschen kritisch bleiben. Na,
absolut. Also wir sind ja bei der Bejahrungsshow, aber ich glaube einfach, es hat einen positiven Effekt, Weine jetzt zu trinken. Und es gibt alle Bordeaux, wo ich glaube, du solltest sie lieber jetzt trinken, als wie in 10 Jahren. Weil natürlich halten sie, aber werden sie besser, ist die Frage irgendwann eines Tages.
Das ist eine essentielle Frage. Und wie gesagt, Bordeaux ist so groß. Es gibt Weine, die sind eher gut jung zu trinken, und es gibt Weine, die brauchen Zeit. Aber wichtig ist, aufgrund der Klimaveränderung, der Vinifikationsveränderung, der Know-how-Veränderung sind die Weine einfach heute anders als vor 20,
absolut,
vor 40, vor 100 Jahren. Das ist halt so.
Und genau, und ich glaube, dass sich damit auch Lagerfähigkeit oder Qualitätssteigerung oder Nichtsteigerung auch verändert.
Ja, aber früher waren...
Früher musstest du sie weglegen, jetzt muss es nicht.
Vom Jahrgang 82, der hochgelobte Jahrgang, gibt's vielleicht 20 tolle Weine. Sagen wir mal 30. Vom Jahrgang 22 habe ich jetzt knapp 600 Weine gekostet, gibt's 100
tolle Weine. Also die Weingüter haben sich auch entwickelt. Natürlich,
also
in die
du
Qualität.
Hast da viel größere Breite.
Ja. Die Entwicklung ist im Allgemeinen ja gestiegen. Also es gab, wie es früher auf, also 4-5 Weingüter oder 4-5 Weingüter gesprochen wurde, wird jetzt halt über 50.
Wenn du dir anschaust, 1982 waren nicht einmal alle Premiers einheitlich super.
Ja.
1982, ja, ganz sehr großer Jahrgang.
Ja.
Mouton, sensationell. Lafite, Latour, sehr gut bis sensationell. Aubryon, Margaux, gut.
Ja.
90 Aubryon Weltklasse, 90 Mouton, netter Wein.
Es hat diese spannenden Variablen gegeben, finde ich auch. Ich finde so Jahrgang wie 86 auch witzig. 86 hat es welche gegeben, die haben großartige Weine gemacht, und es hat aber welche gegeben, die haben überhaupt keine großartigen Weine gemacht. Aber der Jahrgang ist doch gut.
Aber früher war es auch so, dass ein Wein, dass der Jahrgang sehr überqualifiziert wurde, und es war ja auch entweder ein Jahrgang fürs linke oder ein Jahrgang fürs rechte Ufer. Also entweder ein Cabernet-Jahr oder ein
ist immer noch so, oder würdest du das jetzt?
Es wird jedes Jahr gefragt, es ist noch nicht mehr so. Das ist ein spannender Aspekt des Jahrgangs 2022. Ich bin ein großer Fan und großer Verfechter dieses Jahrgangs. War das heißeste Jahr seit Ewigkeiten. Aber was dafür sprechen würde, dass Cabernet Sauvignon besser ist.
Brilliert, ja.
Weil es eben für den Merlot zu heiß wäre. Tatsächlich sind aber die Merlot die besseren Weine.
Okay.
Was zeigt, die besseren, das ist immer Ansichtssache, aber
ja, also laut deiner Ansicht.
Ich finde mehr Dichte bei den Merlots, was auch zeigt, wie gut sich Rebsorten noch adaptieren können. Und ich sage bewusst noch, weil es wird der Punkt kommen,
wo es nicht mehr
too much ist, und dann geht es schnell bergab.
Ja.
Aber man muss ja auch sagen, viele Weinbaugebiete sind noch ein Profiteur des Klimawandels.
Absolut. Welche siehst du davon jetzt? Welche Länder? Welche sind zum Beispiel Profiteure? Weil wir haben groß über die großen Weinregionen geredet, vorher Frankreich, Italien oder eben Regionen Bordeaux,
also
oder
Also es ist Knapper. Definitiv Bordeaux und Burgund sind beide
profitieren
im Rotweinbereich definitiv noch Profiteure. Loire, jetzt wird Cabernet Franc mal reif.
Ja.
Trentino, Südtirol.
Ja.
Teilweise Österreich.
Aber warum profitiert Trentino vom Klimawandel?
Weil der Cabernet von San Leonardo jetzt einmal wirklich reif wird.
Okay, aber du redest jetzt explizit nur von Rotwein, oder? Weil im weißen Bereich
im
Schaumweinbereich.
Ich glaube, dass sich der Klimawandel tendenziell immer eher positiv für den Rotwein auswirkt. Also das würde
ich. Das würde erwähnen, davon sagt.
Und das muss ich vielleicht dazu sagen, ich bin Burgenländer. Als ich mit Wein aufgewachsen bin, war für mich der gute Wein rot.
Ja.
Also ich habe das mit dem Weißwein erst lernen müssen. Ja, es ist.
Und dann
so.
War es hier Sano.
Na, süßer, wie ich immer schon gern bin. Aber das muss man dazu sagen, also für mich war guter Wein immer, also ich habe das nie verstanden, warum der Alte, der jetzt mit die Smaragde und mit die Lagen so wie gesagt, die Guten sind ja die Roten.
Also, absolut.
Also ganz.
Man muss Mut zum Rotwein, oder? Ja, vor allem in Zeiten wie diesen, wo jeder sagt, der Rotwein wird immer getrunken. Aber ich denke, Rotwein ist
schade. Warum wird weniger Rotwein getrunken? Weil die Zeit so ist. Wenn du essen gehst, wie viele Gänge hast du denn für einen Rotwein?
Ja, einen im Endeffekt.
Vielleicht zwei.
Ja, vielleicht.
Bist schon.
Aber hast schon mutig.
Und wer isst noch 10 Gänge?
Ja.
Deswegen gehen wir also gerne ins Resnicek.
Oder auch Mittag in Steyrreich, weil wir halt auch uns à la carte bestellen können.
Oder mittags in Steyrreich oder sonst was. Deswegen gehen wir also gern in Lokale, wo man eine coole Vorspeise, eine coole Hauptspeise und dazu geile Weine.
Ja. Oder so ein Menü schicken, wo es eigentlich, wo du einfach Wein dazu trinkst, aber es geht in die Design-Pairing, wenn ich jetzt das Ratz und Sohn im Beispiel.
Ja.
Da trinkst du halt einfach und isst.
Ja.
Es muss gar nicht zwanghaft dazu passen.
Ja,
aber wie wirkt das jetzt für den Rotwein aus? Wie trinken wir mehr Rotwein? Also wir trinken echt nur Rotwein, aber wie trinkt der Zuhörer oder die Zuhörerin mehr Rotwein?
Prinzipiell, indem er ihm schmeckt. Ich glaube, das ist das Wichtige. Man darf da jetzt nicht so radikal sein. Die Leute sind das trinken, was ihnen schmeckt. Sie sind aber nicht kategorisch was ausschließen. Man soll einfach sagen, ich trinke keinen Roten, weil er rot ist schlecht und rot ist.
Weil er schwer ist.
Things. Hm?
Weil er schwer ist.
Es gibt ja auch leichte Rotweine und es gibt sogar Leute, die behaupten, dass leichter Rotwein gut sein möge.
Okay. Bist du das?
Naja, ich glaube, wer mich kennt.
Ich muss jetzt nochmal gehen.
Nein.
Eher leicht, eher nicht so. Ausgereift. Nein, ausgereift.
Nein, ich will einen guten Rotwein. Wenn der 12,5 hat, habe ich kein Problem. Wenn er die guten Rotweine mit 11,5, da könntest du mich noch bekehren. Da bin ich bereit. Also wenn du mir den tollen Rotwein mit 11,5 präsentierst, dann nehme ich die Magnum Mouton mit, die es dem Adi Schmidt schützt.
Passt. Aber ich weiß nicht, wo ich den finden soll, verdammt nochmal.
Wo kriege ich aber ja, Challenge. Ja,
das wäre Challenge. Super.
Kannst du jetzt sagen, Challenge
ersetzt Adi, wir noch? Sind immer noch dran, wir sind immer noch an der Magnum dran, genau. Also du hast jetzt eingeklinkt bei diesem Umtrunk.
Naja, wenn ich sponsor, dann würde ich schon gerne mitbringen. Das muss ich dazu sagen.
Aber wie wisst ihr, wo eine herkriege zumindest dann? Jetzt muss ich nur ganz kurz fragen, für die Zuhörerinnen ist es ja nicht selbstverständlich oder allgemein ist es ja nicht selbstverständlich. Du sagst, du probierst im Jahr 600 Weine. Wie kann man sich das vorstellen, dass du 600 Weine verkostet hast?
Nein, ich probiere 6000 Weine.
Aber du bewertest mindestens. Für die Zeitung?
Ich bewerte für die Schweizer Weinzeitung ungefähr plus minus in dem Bereich. Also ich bin mehrmals in Bordeaux für die Fassverkostungen, also für die Imprimeur und auch für die Arrivage, für die Flaschenverkostung. Ja. Und bei beiden kostet die so circa zwischen 600 und 800 Weinen. Also je nach Jahrgang, also in einem guten Jahrgang koste ich mehr, weil es dann mehr, weil die mehr Relevanz hat bei den günstigen Weinen.
Ja.
Und dann kostet es 10 years later. Da kostet aber nur so um die 250, 300 Weine.
Ist es jedes Jahr so?
Das mache ich jedes Jahr, ja.
Also das sind so, also das 10 years later ist ja, jedes Jahr.
Ja. Also das sind so diese Fixpunkte und dann gibt's halt zahlreiche Vertikalen und dann da Verkostungen dort oder bei der Welschmeisterschaft, wo wir schon gemeinsam einmal waren. Ja. Und da kommt dann schon was zusammen am Ende des Tages. Es wird natürlich leider nicht alles publiziert, aber ein Großteil und ja, dann kommt schon was zusammen.
Absolut, aber das machst du dann über mehrere Tage, Wochen. Wie lange bist du, wenn du nach Bordeaux fliegst, wie lange bleibst du dann immer? Wie lange geht die Imprimeur?
Die Imprimeur geht offiziell 4 Tage, ich bin dieses Jahr 8 Tage.
Du hängst dann noch mit Weingutsbesuchen.
Genau. Und also, ich habe ungefähr Pensum zwischen 80 und 150 pro Tag.
Wow. Das ist anstrengend.
Ja.
Und für alle,
und vor allem, es sind
die nicht, zuhören, es wird nicht, gespuckt.
Ja, es wird gespuckt und es sind nicht nur Grand Grüß.
Ja. Nice.
Und ich kann jeden, der das so cool findet, der kann gerne mal mitgehen, wenn man 100 Cru Bourgeois unter 20 Euro kosten und da ist, das wird dieses Jahr in einem schwierigen oder in einem klassischen Jahrgang, wie die Bordeleser sagen, wird das eine Aufgabe.
Absolut, absolut. Also ich kann das auch unterschreiben. Ich bin eben in Wiesbaden. Vor allem 21. Die Riesling-Verkostung, es tut schon weh auch.
Ja.
Also es ist.
Da muss ich sagen, ich tue mich leichter, mehr Rotwein zu verkosten. Andere tun sich leichter, mehr Weißwein zu verkosten. Da hat halt jeder so seine
Präferenzen. Passt, aber das machst du als einziger bei euch im Handel, oder du bist da, das Ziel ist schon absolut Bordeaux und eben.
Wir haben tolle Weingüter aus dem Piemont, was auch eines meiner Lieblingsgebiete ist, was viele gar nicht so glauben.
Okay,
ja. Weil, wenn man so Cabernet-lastig wie ich ist, dann dürfte man ja kein Nebbiolo, aber ich trinke es trotzdem.
Also, ich habe das Gefühl eher, dass du Sachen trinkst, die gut sind, oder?
Genau, und sehr viel.
Den du nicht einschlierst auf.
Ja, und ich gehe gern Trüffel essen, muss ich sagen, also.
Ja, und Nebbiolo und Trüffel, es macht halt trotzdem einfach Sinn. Das liegt auf der Hand.
Aber wie gesagt, wir haben tolle Weine aus der Schweiz, aus Deutschland, aus der Rhone, aus dem Elsass, vom Biss. Für mich ist wichtig, dass die Qualität gut ist. Und das muss ich sagen, als Weinhändler ist es natürlich auch immer hilfreich, wenn du eine geile Story hast.
Ja, immer. Es ist Storytelling. Ja. Nicht Geschichteldrucken, sondern Storytelling.
Es ist Storytelling.
Unterschied.
Zum Beispiel,
ist
Unterschied. Die coolste Story habe ich von einem Weingut, was nicht aus Bordeaux ist und nicht aus Amerika.
Dann hat's ja. Jetzt hört hören.
Ich war bei meinem lieben Freund Erich Krutzler in der Wachau und dann läutet jemand
Weingut an.
Weingut Pichler Krutzler. Und dann läutet jemand an und stellt sich heraus, dass das der Andreas Lenzenwöger ist, ein Oberösterreicher, der im Steiereck Sommelier war. Und dann mit seiner Frau, wo ich ewig geglaubt habe, dass sie eine Französin ist, obwohl sie halt einfach nicht viel geredet und ist eher Wienerin. in Châteauneuf gezogen und ist dort der Weißweinkellermeister von Domaine de Bigot und hat quasi mit dem Art Tempo dort das Weißwein-Making im Châteauneuf revolutioniert und macht sein eigenes Label, genannt Definitely Red, Def Red, und wir tauschen so Karten aus, gell, und irgendwann dann Monate später kriege ich von ihm eine E-Mail, er würde gerne was subskribieren bei mir. Und ja, passt. Ne? Und dann kriege ich den Chap Tanak, ein Weinbewerter aus Amerika, der auf Rhone fokussiert ist. Und ich bin natürlich auch Etikettenfuzzi und filter dann immer noch Bewertung, absteigend. Und dann sehe ich Andreas Lenzenwöger, 95 Punkte. Und ich denke mir, Lenzenwöger, das ist aber jetzt kein französischer Name. Das ist, und das habe ich irgendwo schon gehört. Nehme ich an, das ist doch der Typ, den ich dort kennengelernt habe. Und ich Karten ausgesucht, angerufen, kein Empfang, okay. 2 Stunden später leitet das Telefon, ruft er mich zurück, sage, ja, du, wir haben uns ja da kennengelernt und ich habe jetzt gesehen, du magst dann Wein, hast du schon einen Importeur in Österreich? Und er sagt, nein, aber wie kommst du drauf? Mir hat jetzt gerade der Heiner Lobenberger schon angerufen, weil ich war jetzt Radl fahren und auf einmal rufen mich Leute an, sie wollen meinen Wein haben. Und ich sage, naja, schau, du bist im Chap Tanak drinnen mit 95 Punkten und wäre vielleicht cool, wenn wir was machen. Und er sagt, ja, aber ich habe ja keine Menge. Du kannst 60 Flaschen haben. Sag ich, ja, passt.
Nehmen
wir. Machen wir. Und seitdem
sind haben wir seine Weine. Sind die Menge noch so gering?
Die, ja, jetzt kriegen wir 240. Ist immer noch eine kleine Menge, aber es ist ein geiler Wein. 100% Grenache. Er ist ein super Typ.
Er ist Kellermeister von
Domaine de Bigot. Er macht die Weißweine von Domaine de Bigot. Er macht biodynamische Weine und sie sind wirklich gut. Ich sage ja oft, sie sind trotzdem gut.
Also ich mache jetzt Werbung für die, ja, das ist wirklich cool. Ich habe das ja kaufen dürfen beim Oberhof, habe ich das schon mal gehört, was man damals sagt. Und ich habe es direkt gekauft, falls du dich erinnern kannst.
Ja.
Und habe es nicht bereut. Die Weine sind fantastisch.
Ja. Doch, das ist aber
der eigentlich... Der kaufen, der ist auch kaufen, oder?
Sowieso.
Ja, das würde ich gerne, ich finde das super.
Aber, aber das ist eine coole Geschichte. Und da bin ich froh, aber auch, dass Qualität und Geschichte zusammenpassen.
Na, die Qualität
ist ganz ehrlich, die Story ist geil. Den ersten Jahrgang haben wir so gekauft, okay, ich meine 60 Flaschen, ist wurscht.
Ja.
Aber wenn es nichts gewesen wäre, hätten wir gesagt, okay, wir haben es einmal probiert und dann...
Na, aber es ist wirklich gut, die Entwicklung ist
gut. Aber die Weine sind gut.
Immer, also auch stetig, also ja, die sind immer stabil gut. Und Grenache, also ich bin auch, ich mag Grenache sehr gern. Du auch, glaube ich.
Ja, sicher, für Alkohol.
Für Alkohol und trotzdem Finesse.
Genau.
Also ich glaube, wer trinkt alle Grenache, ist schon so ein Bubble trinken, gell?
Ist sehr Bubble.
Ist sehr Bubble, also, aber es ist, wenn du es magst und dann findest du es gut, dann freust du dich richtig.
Was da war, ein ähnliches Erlebnis habe ich dann bei Bordeaux gehabt.
Ich habe jetzt Grenache entdeckt aus Sardinien.
Ja, gibt's gute. Aber das muss ich dir auch erzählen, ich habe ein ähnliches, umgekehrtes Erlebnis in Bordeaux gehabt. Ich war in Bordeaux bei einer Verkostung, wo es mehrere Weine gegeben hat, auf Chateau Vallandreau, also eh sehr bekannt.
Ja.
Und ich koste dann Wein und denke mir, boah, der ist geil. Und dann habe ich den 2 Tage später auf einer anderen Verkostung wieder verkostet und gesagt, bist du deppert, das ist richtig geil, aber den bietet keiner an. Und dann hat dann aber, der Thun Weinhard auch einen Weinhandel, hat den auch anboten. Und es war dann Chateau Petit Clavette Aîné, was auch ein großer deutscher Händler mehr oder weniger angeblich exklusiv hat. 80% Cabernet Franc, 5,5 Hektar von einer Dame bewirtschaftet, biodünn, zertifiziert, aber immerhin 100% neues Holz. Das hat mich dann beruhigt. Und man denkt, bah, das ist ein richtig geiler Wein. Da habe ich mich für den Wein entschieden, noch bevor ich die ganze Geschichte und alles gehört habe. Dann habe ich gedacht, der im Glasl, den habe ich jetzt 2-mal probiert, in 2 Kontexten, das ist so gut, das will ich haben. Und dass die Geschichte dann auch noch gut ist, habe ich mich gefreut.
Geil. Und das habt's.
Das haben wir.
Sehr gut.
Gibt's aber anders, ist mir auch wurscht, aber das ist einfach ein geil. Nein, schau, wir müssen alle irgendwo entspannt sein. Wir sind in der Europäischen Union, es gibt einen Freihandel. Wenn wer was will, würs, ob er den Wein von mir kauft oder nicht. In dem Fall finde ich wirklich, den Wein sollte man probieren. Wenn er bei mir kauft, freue ich mich und wir setzen sie für das Weingut auch ein und wir sind auch gut mit dem Weingut, aber der Wein ist geil, nicht weil ich hab. Das sage ich ganz ehrlich. Ich muss nicht sagen, nur weil ich was hab, ist es besser als die anderen. Und das ist das, was mich manchmal bei Weinhändlern stört, wenn einer sagt, meins ist das Beste. Das ist eh gut. Ich habe jetzt über 22 Bordeaux einen Artikel geschrieben, 10 Weine unter 35 Euro, die du haben musst. Weil sie einfach super geil sind. Und natürlich habe ich einen Wein dabei gehabt, den ein Händler für Deutschland und Österreich exklusiv hat. Das heißt, ich habe überhaupt 0 Berührungspunkte, aber der Wein ist super.
Und die anderen neun sind aber bei dir.
Nein, aber warum? Nein, die anderen sind auch nicht beim. Nein, aber warum soll ich nicht was empfehlen, wenn es gut ist? Als Journalist, als Händler muss ich natürlich schauen, dass meins passt. Aber insofern muss ich mal sagen, ich habe diese verschiedenen Hüte. Das heißt, ich habe ein bisschen andere Herangehensweise als meine Kollegen oder Mitbewerber.
Ja, absolut. Also ich finde es genauso. Also warum soll ich was schlecht reden oder warum soll ich nicht was Gutes gut reden? Wie gerade, es ist Top-Qualität.
Wenn es passt, passt.
Ja, das ist ja deine Expertise dann genauso, die da für mich ernst genommen wird, wenn du nicht befangen bist. Ja. Absolut. Jetzt reden wir ganz viel über internationale Sachen. Wir haben Österreich ein bisschen außen vor lassen. Wo siehst du den österreichischen Wein im internationalen Vergleich? Vor allem Rotwein, kannst du gerne über Rotwein
reden. Die Problematik ist, aus Österreich, wir sind so ein echter Nischenmarkt. Wir sind weltbekannt in Österreich. Wir haben tolle Weine. Wir haben tolle Weißweine, wir haben tolle Rotweine, wir haben sensationelle Süßweine. Jeder muss irgendwo seine Nische und seinen Punkt finden. Ich glaube, wir müssen international viel mehr als Gemeinschaft auftreten. Nicht immer so, meiner ist gut, aber der vom Nachbar, was der da ist, nicht so. Das interessiert international keinen. Wir haben tolle Weine, wir haben tolle Weine, wir haben tolle Smaragde mit Botrytis, wir haben tolle Bachauer Weißweine ohne Botrytis.
Und ohne Smaragd.
Und ohne Smaragd natürlich, wir haben elegante Blaufränkisch, die super sind, und wir haben üppige Zweigelt, die super sind. Weißt, man muss ein bisschen die verschiedenen Stile leben lassen. Das ist ein Vorgänger im Podcast, hat er gesagt, wir müssen uns nicht immer mit Burgund und die anderen vergleichen. Es ist schon gut, wenn der Wein steirisch schmeckt und wenn der Wein burgenländisch schmeckt und so weiter. Das ist sicher wichtig. Also man braucht da Authentizität und eine Wiedererkennbarkeit.
Aber die Wiedererkennbarkeit, ist sie dann der üppige Zweigelt oder ist es der finessenreiche Blaufränkisch?
Kann beides sein.
Ja, aber du sagst, man soll sich ja irgendwie eine gewisse Kommunikation, eine
Wiedererkennung.
Beispiel, was ich sage.
Nein,
hat schon Gaspar uns gesagt, man soll sich eigentlich auf die fixen Rebsorten konzentrieren. Das
finde ich immer ein bisschen sehr arrogant, weil ich habe in meinem Leben schon viel Winzer getroffen und der Großteil der Winzer macht das, was sie machen, reinsten Herzens und besten Wissens und Gewissen. Zum Beispiel, wenn das Zweigelt-Bashing in Österreich. Ich war beim Peppi Ummertum mit dem Willi Schlögl. Da haben wir dann halt 88er Hallebühl Zweigelt probiert oder 91er. Liebe Kollegen Blaufränkisch, ihr macht auch Weltklasse-Weine, aber das ist auch Weltklasse.
Das ist ein Piffen.
Weißt, und genauso habe ich Marienthal Vertikalen gemacht und Grutzler Vertikalen und Schiefer Vertikalen. Man muss ein bisschen die Leute leben lassen. Jeder muss wissen, der okay. Macht das gut, der macht das gut. Es ist Platz für einige. Man sieht ja, in Bordeaux ist ja auch nicht alles gleich. In Burgund ist auch nicht alles gleich.
Oder? Aber wie siehst du so im internationalen Vergleich jetzt? Wie nimmt man Österreich wahr?
Wir werden nicht wahrgenommen.
Okay.
Und das ist schockierend. Ich bin sehr viel international unterwegs. Über meinen Journalistenpart bin ja immer wieder bei Presseverkostungen eingeladen, wo der Neil Martin da sitzt, der Jeff Levy, die Lisa Perotti Brown und so weiter.
Also alles sehr, sehr renommierte Journalisten.
Kritiker, aber
Weinjournalisten.
Weinjournalisten, aber österreichischer Wein taucht ganz selten auf. Also ich muss das jetzt sagen, wir haben uns mit Kracher wirklich bemüht, den Wein zu positionieren und dass der vor allem gekostet wird und dass da eine Wahrnehmung da ist. Aber wenn ich zum Beispiel in Bordeaux bin und mit Winemaker-Freunden verkoste, dann nehme ich gerne einen Blaufränkisch oder einen Veltliner mit. Die haben von dem noch nie gehört.
Ja.
Jetzt kann man halt sagen, dass die Franzosen auch sehr fokussiert auf ihre Weine sind. Aber was für mich noch schlimmer ist, wenn du denkst, der höchstbewertetste Sauvignon Blanc der Welt, von wo kommt der?
Steiermark.
Zirk,
oder?
Ja, mit Abstand. Also Didier Dagenot war nie nur annähernd gleich hoch bewertet.
Also auch im Vergleich mit mehreren
Bewertungen.
Also international,
genau. International. Trotzdem ist es noch sehr unbekannt. Also wir haben noch sehr viel Potenzial, die Qualität unserer Weine zu promoten.
Haben wir Lösungsvorschläge parat? Das kostet gut, der Vorschlag.
Nein. Was leider stimmt, es kostet Geld. Länder bekannt zu machen, kostet Geld. Weil die anderen Länder nehmen halt das Geld in die Hand. Das muss man so sagen. Aber man muss das stetig weiter trommeln und gemeinsam nach vorn gehen.
Aber ich glaube, es geht nicht nur Österreich so. Ich finde, es geht Deutschland auch ein bisschen so.
Ja, es geht einigen Ländern so. Oder glaubst du, dass im Languedoc Roussillon so rosig ist?
Ja, das ist also richtig. Also es kostet Geld und man muss einfach weiter trommeln und mit der Qualität bist du aber zufrieden.
Ich finde, es gibt ganz tolle Weine. Ich finde, dass auch teilweise noch Luft ist. Ich habe schon viele tolle österreichische Weine trunken, sowohl alt als auch jung.
Lieber Hans-Martin, ich habe noch eine Abschlussfrage. Die ist ganz wichtig, wenn wir gerade über die Entwicklungen auch reden. Kracher Wein steht ja für Süßwein. Wie sehen wir da die Entwicklungen? Wie siehst du den Export in Österreich? Der Süßwein ist ja in der jetzigen Zeit gerade nicht sexy, behaupte ich jetzt einfach mal. Oder sehe es so? Ja,
der Süßwein war früher der Wein der Könige, der Wein der Kaiser. Und Süßwein war das Maß der Dinge. Und unser Freund, der Herr Niewodniczanski, predigt heute noch von den Weinkarten mit den deutschen Rieslingen, die teurer waren als Bordeaux und Burgund. Das waren ja auch die Restsüßen.
Ja, nicht die trockenen.
Muss man sagen. Süßwein hat eine schwierige Zeit. Süßwein wird halt leider sehr vereinfacht dargestellt. Süßwein wird halt zum Dessert und in Frankreich zur Gänseleber.
Auch in Österreich.
Auch in Österreich.
Die richtigen Restaurants.
Aber Süßwein kann mehr. Dazu braucht man offene Sommeliers, die sich damit beschäftigen, die verschiedene Stile ausschenken. Ich kann immer nur sagen, für Kracher, ich glaube, Süßwein verkaufen ist das härteste in meinem Business. Außer du bist bei Kracher. Da ist es auch noch hart. Aber der Alois hat diesen wirklichen Weltruhm begründet und der Gerd hat das perfekt weitergeführt. Und das, wo wir uns mittlerweile damit beschäftigen, ist, dass wir auch jüngere Sommeliers wieder ansprechen. Da haben wir sicher Potenzial.
Und Bedarf,
dass wir sich da ein bisschen engagieren und wir machen da jetzt einiges. Aber für uns funktioniert es Gott sei Dank noch gut. Wir haben 60 Exportmärkte und das, was wir machen, das verteilt sich da schon ganz gut. Aber wir sehen, es ist der Süßweinmarkt ein harter Markt. Und ja, schau mal, was der. Alles kommt wieder mal in Mode. Irgendwann wird auch das Süße wieder in Mode kommen.
Aber was kann man mit Süßwein jetzt machen, wenn man nicht nur Dessert macht, nicht nur zum Dessert oder zur Gänseleber?
Das ist jetzt natürlich auch nicht Mainstream, aber für die Zigarrenraucher ist natürlich Süßwein perfekt. Weil wenn du Rum oder Whisky zu Zigarren trinkst, dann kannst du nicht mehr aufstehen nach dem Rauchen. Weil wenn du rauchst, hast du ja einen gewissen Durst. Und das kannst du mit Süßwein besser stillen in der Menge als mit hochprozentigen. Aber ich glaube, es gibt da spannende Gerichte, vor allem mit Trüffel im Bereich helles Fleisch, auch Jakobsmuschel oder Hummer, also so Meeresfrüchte mit entsprechenden Soßen. Und es gibt ja Süßwein von bis. Es gibt Süßweine mit 30 Gramm Restzucker und mit 500 Gramm Restzucker. Also Süßwein ist ja nicht gleich Süßwein.
Ja, absolut.
Und einen deutschen Kabinett kann ich anders einsetzen, also österreichische Spätlese oder Bernauslese wie ein Sautern.
Ich sehe das auch als irgendeine eigene Sparte. Sokabi ist so, das ist Limonade für Erwachsene.
Der bessere Almdudler.
Genau, das macht er wieder frisch aus Ventilator.
Der Ernie Losen hat immer gesagt, ein Möselchen zum Nüchtern trinken.
Ja, also wirklich, das kannst, wenn Leute Prosecco zum Frühstück trinken können, kannst Kabinett genauso zum Frühstück trinken.
Ich bin nur kein Fan, Süßwein, quasi Süßweinspritz ist jetzt nicht meins.
Na. Im besten Fall hat es eh so viel Säure, dass es sich anfühlt, als hätte.
Aber ich denke mal, gerade in Österreich, wir sind ein Land mit so einer tollen Dessert- und Mehlspeisenküche.
Ja.
Und da hätte es viel mehr Berechtigung, dass man Süßwein auch hier besser platziert.
Das ist doch ein wunderschönes Abschlusswort. Lieber Hans-Martin, danke vielmals für das erfrischende Gespräch. Zum Abschluss haben wir noch ein Bier, weil das Beste nach jeder Weinverkostung ist, finde ich, das Bier dann auch. Wir haben ganz was Besonderes vorbereitet. Von unserem Partner Stiegelgut Wildshut. Die Bio-Perlage. Stiegelgut, kennst du das Wildshut? Ja. Warst du schon mal?
Nein, ich kenn's nur von.
Du kennst das Produkt, aber du kennst das Haus nicht. Also Stiegel kennen wir natürlich, aber
die. Ich kenn Stiegel, aber sonst
genau, das, nicht. Genau, das Bier Stiegelgut Wildshut ist in Oberösterreich spektakulär, was die da aufgezogen haben. Und das ist Bier mit Champagnerhefen vergoren. Flaschen vergoren. Die Bio-Perlage.
Spannende Aromatik.
Hefig erfrischend. Zum Wohle, mein Lieber.
Zum Wohl.
Danke für das tolle Produkt. Und wir nehmen uns eigentlich als Aperitif. Jetzt gehen wir was Mittagessen.
Genau. Perfekt.
Vielen herzlichen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke, Hans-Martin. Es war mir ein Vergnügen, mit dir über die Weinwelt zu quatschen und die Trends oder die Entwicklung aller anderen Regionen und was es sonst so Spannendes gibt. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder bei Kalk und Kegel, Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelerie, Wahnsinn.
Danke fürs Zuhören und danke an unsere Podcast-Partner Schaumweinkontor und das Stiegelgut Wildshut sowie an das So Vienna. Redaktion, inhaltliche Begleitung und Schnitt Leni Alma. Produktion Radio Content Austria. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Kanälen und besucht uns auf www.kalkundkegel.com. Bis zum nächsten Mal. Cheers und tschüss.